solche Nachrichten, das habe ich 2 Wochen durchgezogen. Ich entschuldige mich bei jeder armen Seele, die diese Nachricht von mir bekommen hat.
Dramatische Ereignisse sind da passiert.
Genau, traumatisch für mich war es auf jeden Fall.
Für uns eigentlich für beide.
ja, also schrecklich, schrecklich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Commit mich. Heute mit einer etwas besonderen Folge, denn wir haben eine Interviewpartnerin zu Gast, nämlich die Jana Schöllkopf. Jana ist selber Host eines eigenen Podcasts, nämlich den Soulpreneur Journey Podcast. Wir verlinken den natürlich unten in den Shownotes. Und Caro und ich hatten ein wirklich wunderbares Gespräch mit Jana über die Themen Werte, Intuition, Strategie, denn Jana berät Selbstständige oder steht als Mentorin zur Seite auf dem Weg ihrer Selbstständigkeit.
Ja, und dazu hat sie auch unheimlich viele tolle Eindrücke und Einblicke gefunden und erzählt, wie man sich selbst auch mit alten negativen Glaubenssätzen auseinandersetzt, mit eigenen inneren Ängsten, die einen blockieren, und das war unheimlich bereichernd.
Das Interview war sehr, sehr tief und offen und es hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht und ja, hört selbst, macht euch euren eigenen Eindruck, hier geht's los.
Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen, Jana. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute hier bei uns in unserer kleinen Selbsthilfegruppe haben. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Wir wissen du und was machst du eigentlich?
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Ich bin Mentorin und begleite Menschen auf ihrem Weg in ihre erfolgreiche Selbstständigkeit. Und ja, genau. Eigentlich hin zu ihrem Soul-Business nenne ich es immer ganz gerne, weil es ja nicht nur um diesen klassischen Erfolg geht und werden wir ja bestimmt auch noch ein bisschen drüber sprechen. Nicht nur um diesen klassischen Aufbau von der Selbstständigkeit, sondern eher so ein bisschen Soul-Business.
Es ist total schön, dass du da bist. Auch von mir ein großes Hallo. Und ich freue mich total auf das Interview. Und das klingt auf jeden Fall mega passend zu uns und unserem Ziel, was wir hier erreichen wollen mit unserem Podcast. Ja, seine Träume und seine Ziele irgendwie entspannt verwirklichen zu können.
Ja, Caro, es ist ja, glaube ich, gar kein Geheimnis, wenn ich erzähle, dass ich dir in den letzten Tagen ein bisschen von Jana vorgeschwärmt habe. Denn, das muss man dazu sagen, wir hatten 2 kleine Vorgespräche so in den letzten 2, 3 Wochen. Und ich muss sagen, was mir bei dir total gefällt, ist ein Punkt, nämlich du bist für mich so eine Art kleiner Anti-Guru. Ja, also ich habe so aus meiner beruflichen Laufbahn so in den letzten Monaten viel mit irgendwelchen Coaches zu tun gehabt. Und was mir bei dir besonders gut gefällt, im Gegensatz zu anderen Coaches, ist, dass du eben nicht irgendwo auf einer Bühne von oben herab den Leuten erklärst, wie die Welt funktioniert oder irgendwelchen Methodiken danach läuft, sondern du hast so eine gewisse Leichtigkeit, ne, in deinem Mentoring drin. Wie kommt's dazu? Also was ist dein Vorgehen?
Ja, mein Vorgehen, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das hat sich auch im Laufe der Zeit gefunden. Also es war auch am Anfang eher so, dass ich dachte, ja, ich muss halt diesen Plan vorgeben, beziehungsweise ich habe selber ja mich erst nebenberuflich selbstständig gemacht und bin dann vor 1,5 Jahren in die Vollzeit gesprungen und begleite auch erst seit 1,5 Jahren dann Menschen dabei, sich ihr Business aufzubauen. Und ich glaube, anfangs war das auch noch strategischer geprägt. Also da dachte ich, ja, ich kann ja die Skills weitergeben, das, was ich selber gelernt habe. Ich habe mir eine LinkedIn Personal Brand aufgebaut, das gebe ich weiter und so. Und mir war schon immer so ein bisschen das Mindset-Thema wichtig. Aber wirklich in der Tiefe für mich selber erstmal zu verstehen, dass meine Expertise drin liegt, beides zu kombinieren und diesen, also mein Programm heißt auch Soul Meets Strategy, weil mir das halt so wichtig ist, aber wirklich zu verstehen, dass dieser Mindset-Teil auch so wichtig ist, weil du nichts im Außen finden kannst, was im Innen halt fehlt, und dass deswegen die Basis von einer erfolgreichen Selbstständigkeit und auch von einem zufriedenen Leben, wenn man jetzt die große Büchse der Pandora aufmachen will, eigentlich im Innern liegt und nicht im Außen. Und ich glaube, da bin ich selber durch voll viele Prozesse gegangen für mich, und deswegen ist das für mich jetzt heute auch ein Thema, was ich so weitergeben möchte, weil ich viele Selbstständige sehe, die Idealen oder Vergleichen oder Druck hinterherrennen und dabei überhaupt nicht glücklich und zufrieden sind.
Sag mal, wie ist denn dein Werdegang? Also ich habe jetzt noch gar nicht so viel von dir gehört. Also natürlich nur die Schwärmereien. Aber jetzt so zum Beispiel, wie bist du denn dazu geworden, wo du jetzt gerade stehst?
Ja, ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, vor einiger Zeit mittlerweile schon. Habe das dual studiert und war dann auch fast 8 Jahre lang in dem Unternehmen, habe internationale Projektleitung gemacht, war mal in Kopenhagen eine Weile, war mal in Göteborg eine Weile und habe da Projekte ausgerollt. Und ich weiß noch, dass auch schon so Mitte 20 immer dieser Gedanke in meinem Kopf war, war's das jetzt? Mhm. Also war's das
krass,
jetzt wirklich
oder?
Schon?
Ja,
das ja muss so ich viele. Mich jetzt damit irgendwie zufrieden geben? Und ich hatte diese latente Unzufriedenheit in mir. Und gleichzeitig habe ich ja die Kolleginnen und Kollegen gesehen, die ja mehr oder weniger zufrieden waren, aber die sich irgendwie damit abgefunden hatten. Und deswegen habe ich eine lange Zeit auch versucht, mich selber damit abzufinden. Habe es aber am Ende irgendwie nicht geschafft.
Und mein Zweifel dann, so an sich selbst. Warum kann ich nicht einfach jetzt mal hier Ruhe geben, meinen Kopf mal ausschalten? Aber das ist ja der geilste Antrieb eigentlich.
Voll. Aber es war wirklich auch hart, weil ich irgendwie immer dachte, ich habe so viel mehr Träume und so viel mehr Ziele. Mhm. Und das schien aber zu groß zu sein. Und ja, ich habe dann Wirtschaftspsychologie noch studiert und das war, glaube ich, so der erste kleine Eintritt zu verstehen, okay, krass, ein Studium kann ja Spaß machen. Ist ja faszinierend, weil Wirtschaftsingenieur war jetzt irgendwie nie so das, was mich wirklich erfüllt hat.
Ist das so? Ist das so ein langweiliges Studium?
Na, für mich. Nee,
also, für mich, ja, nur für mich. Ich habe auch viel gelernt und so, aber also technische Mechanik, Konstruktion, Werkstofflehre, also damit kann man mich eher rausjagen, als dass man mich begeistert. Und
aber witzig, dass du da trotzdem rein bist, weil das ja so ein bisschen, aber ja, mit 18, 19, ne, da hat man halt eine ganz andere Vorstellung von der Welt, ne? Das macht es ja oft so schwer.
Ja, und meine war halt sehr Elternhaus geprägt. Ich bin ja ein Arbeiterkind quasi, also ich war die Erste, die Abi gemacht und studiert hat und Papa hat dann halt damals gesagt, ja, guck mal, was mehr magst du denn studieren? Es gibt BWL, Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieur. Und dann dachte ich, ich war ja schon immer so, nie so richtig festlegen, immer irgendwie den Mittelweg. Und dann habe ich gedacht, ja, Maschinenbau auf gar keinen Fall. Aber so Mathe hatte ich ein gutes Abi, irgendwie, weiß ich nicht, großes Unternehmen, international. BWL war mir dann zu wirtschaftlich, also mache ich den Zwischenweg. Das war eigentlich der Gedankengang.
Krass, ich glaube, das ist ganz bei ganz vielen so. Und deswegen ist das, was du auch ebenso schon meinst mit dem Mindset, ne, ist so unheimlich wichtig zu erkennen, was will ich denn überhaupt? Das ist ja so ein Riesending. Und da ist ja deine Biografie schon mal das beste Beispiel, dass du dann gemerkt hast, krass, ne, bei dem zweiten Studium, boah, ey, ich kann mega produktiv mit Spaß sein. Ne? Das macht ja viel mehr Sinn.
Wie ging das dann weiter? Also du hast dann Wirtschaftspsychologie studiert und was war dann der nächste Schritt? Hast du dich denn direkt danach selbstständig gemacht oder?
Nee, gar nicht. Ich habe auch nebenberuflich ganz brav studiert, also weiterhin Geld verdient und bin den Weg so weitergegangen und habe dann nochmal zu meinem Chef gesagt, ich will nochmal ins Ausland. Und das war dann Schweden, also ich habe mich durchgesetzt. Er war erst nicht so begeistert und dann habe ich irgendwann gesagt, also ich gehe ins Ausland. Entweder ich gehe halt mit dir und mit euch oder ich gehe irgendwie anders so. Und dann bin ich nach Schweden 3 Monate und das war eine super, super coole Zeit.
Schön.
Und dann kam ich zurück und habe gesagt, okay, ich will ein Sabbatical. Und ich verstehe voll, dass er damals halt dann nicht sagen konnte, ja gut, das gebe ich dir jetzt auch noch, irgendwie ein halbes Jahr später. Aber da hat es mich angefixt. Also ich hatte im Ausland gewohnt und gearbeitet nochmal als quasi Erwachsene dann und wollte aber auch einfach reisen. Und ich hatte mir den Puffer angespart, also ich hatte die Möglichkeit. Und wie es dann oft so ist, ich bin ja so eine kleine Spiritante, das heißt, ich glaube schon auch so ans Universum und so. Dann kam ein Headhunter-Job, der perfekt gepasst hat. Es gab auch sehr wenig Kandidaten, die so gut gepasst haben wie ich. Das war mir klar. In diesem Spezialfeld und genau, dann habe ich den Job bekommen und habe dort halt gesagt, aber Leute, ich fange erst in einem halben Jahr an, weil ich will noch reisen gehen und
gut gepokert.
Dann gemacht. Ja. So habe ich es dann gemacht und das war ein großer Umschwung, also diese Reise alleine mit dem Rucksack 4 Monate durch Asien. Das war eigentlich so dieser ausschlaggebende Punkt.
Ja, ich habe das, ich glaube, in der mittlerweile vorletzten Folge deines Podcasts Soulpreneur Journey, da erzählst du ja auch von dieser Reise. Und zwar erzählst du da die Geschichte, wie du auf die, ich glaube, es sind digitale Nomaden, ne, auf die du da getroffen bist und deren dich hast so ein bisschen anstecken lassen von deren Leichtigkeit. Ne?
Geil. Ja, das Wort, das liebe ich schon.
Ja, digitale Nomaden, oder?
Ja. Ja, war mir jetzt so noch nicht bekannt. Lustig.
Was, Caro, wo lebst du denn? Das ist, ja, ein, das ist ein Begriff, der ist ja schon uralt.
Ja, finde ich voll cool.
Ja, mit denen habe ich gequatscht, auf jeden Fall. Viel, mit vielen.
Aber warum? Weil du schon so die Intention, also warst du so begeistert von deren Lebensstil? Oder was war so dein Beweggrund, warum dich das so fasziniert hat?
Ja, die haben ja irgendwie diese Freiheit gelebt, die ich mir so ein bisschen erträumt habe, aber wo ich mir noch nicht mal ganz erlaubt habe, die zu träumen. Mit dieser Reise ging ja ein großes Stück Freiheit in Erfüllung und ich war aus meiner Sicht super mutig damals, alleine einfach mit 12 Kilo loszuziehen und nicht zu wissen, wo es eigentlich dann weitergeht nach 2 Wochen. Und die haben im Ausland gelebt und haben gearbeitet und haben irgendwie Geld verdient und haben das irgendwie einfach gemacht. Und dieses, die haben es einfach gemacht, das gab es in meiner Welt nicht. Da gab es immer nur Durchdenken, vernünftige Entscheidungen treffen, den vorgegebenen Weg gehen. Und deshalb, glaube ich, hat mich das so angezogen und fasziniert, mit den Leuten zu sprechen, die ihre Träume einfach umsetzen. Also, dass das überhaupt geht.
Krass, wie befreiend, ne? Und wie inspirierend, total. Das ist ja beim Reisen das Spannende.
Ja, und grundsätzlich, also daran hängt ja auch was, was ich auch aus meiner eigenen Biografie kenne und wo du ja auch in deiner Podcast-Folge von erzählst, nämlich so ein bisschen von dem Glauben, der ja auch so ein bisschen vom Elternhaus transportiert wurde, dass man für sein Glück schon hart arbeiten muss. Mhm. Ne? Also das ist ja, du erzählst dann in dem Zusammenhang auch von Glaubenssätzen. Also vielleicht kannst du da mal was erzählen. Wie hat dich das geprägt?
Ja, vielleicht für diejenigen, die das Thema Glaubenssätze gar nicht kennen, das sind eigentlich so unbewusste Überzeugungen, die wir in uns tragen und das sind wie unbewusste Brillen, die wir eigentlich immer aufhaben und durch die wir die Welt sehen. Und das kann oder es entsteht meistens sehr oft in der Kindheit und ist natürlich dann durchs Elternhaus geprägt oder durch die Menschen, die uns eben umgeben in der Zeit. Und wenn die Eltern beispielsweise oft nach Hause kommen und sagen, oh, Geld verdienen ist so anstrengend oder aber wir haben zu wenig Geld oder was auch immer, Geld ist so ein Riesenthema für Glaubenssätze, dann prägt es natürlich ein Kind. Und für ein Kind ist ja das, was es damals mitbekommt, ist einfach erstmal die Wahrheit, weil es das Einzige ist, was es kennt. Und so prägt sich dann diese Sicht auf die Welt. Und die kann sehr positiv sein. Es gibt positive Glaubenssätze, so wie ich werde geliebt oder ich schaff das oder die Welt ist gut oder so. Und es gibt genauso negative Glaubenssätze, sowas wie, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht, das Leben ist hart und so weiter und so weiter. Das vielleicht erstmal so zum Verständnis von Glaubenssätzen. Und das, ja, gefährlich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das Anstrengende daran ist, dass die unbewusst wirken. Das heißt, für uns sind die Realität. Das heißt, wenn ich glaube, tief in mir drin, dass ich meine Träume nicht erfüllen kann, dann hinterfrage ich das nicht. Weil also das ist quasi so die Definition von Glaubenssätzen, sondern dann glaube ich es halt einfach nicht. Und dann passieren mir natürlich auch immer wieder Dinge und ich fokussiere mich auf die Dinge, wo ich es auch nicht geschafft habe. Genau, und das hat mich auf jeden Fall geprägt. Also ja, die Erste, die Abi gemacht hat, studiert hat, meine Eltern wollten das Beste für mich, wollten, dass ich mal einen besseren Job habe, dass ich es mal besser habe, aber so dieses hart arbeiten, hat mich schon geprägt. Und auch so dieses vielleicht nicht so ganz dazugehören auf dem Gymi, als eins der wenigen Kinder mit Eltern, die eben nicht studiert hatten, keine Arztpraxis hatten oder Anwaltskanzlei oder was auch immer. Das sind so Sachen, die mich auf jeden Fall geprägt haben. Und ich hatte schon immer große Träume. Und die wurden dann doch von der Vernunft der Umgebung oft erstickt. Und das ist auch was Kindern oft passiert, wenn sie viele Ideen und viele Träume haben. Und die Eltern wollen ja nur schützen, indem sie halt vielleicht sagen, ja, so einfach ist es nicht. Und das vielleicht nicht. Oder lerne erst mal was Ordentliches. Oder für die Theater-AG hast du keine Zeit. Oder wie auch immer. Also solche Sachen.
Schlimmer ist ja noch kein Talent. Dann sind ja oft Glaubenssätze auch da oder negative Glaubenssätze, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich bin nicht gut genug.
Aber das ist ja, ich meine, jetzt so als erwachsene Person kann man das natürlich als Glaubenssatz einordnen. Wobei, da gehört ja auch erstmal nochmal der Schritt dazu, dass man diesen Glaubenssatz überhaupt erstmal als solchen erkennt. Ja? Das muss ja, ist ja auch erstmal, muss ja auch erstmal entdeckt werden, sage ich mal, ja. Aber als Kind oder solange man dann natürlich noch in einer Umgebung in Anführungszeichen gefangen ist, wo ja auch dann die Eltern oder die Person um einen rum diesen Glaubenssatz leben und einem das ja quasi so aufdrücken, sag ich mal, das ist ja noch mal eine ganze Nummer schwieriger, damit umzugehen. Wie schafft man das? Also wie kommt man dann irgendwie da raus und entdeckt, dass das tatsächlich etwas ist, was einen geprägt hat? Und wie kann man dann vor allen Dingen damit umgehen und das irgendwie auflösen?
Also als Kind kommst du dann nicht raus. Also du hast die Kapazität nicht, das zu erkennen. Außer du hast vielleicht dann noch jemand anders, der in deinem näheren Umfeld ist, der dich da unterstützt. Wie kann man es erkennen? Ja, also ich glaube, indem man sich überhaupt erstmal auf die Suche macht nach Persönlichkeitsentwicklung, indem man vielleicht in sich drin diesen Ruf spürt, dass es da noch mehr geben könnte. So war es zumindest auch bei mir und so erlebe ich es auch bei vielen Menschen, mit denen ich spreche, dass dieses Gefühl von, da muss doch noch mehr sein. Muss doch irgendwie, weiß ich nicht, meine Träume leben können, glücklich sein können, oder wie auch immer, was auch immer da in einem selbst schlummert. Und indem man sich dann auf den Weg macht. Und für mich zum Beispiel war ein großer Punkt meine Coaching-Ausbildung, die ich erstmal auch nur für mich gemacht habe, weil ich damals nicht mal hätte aussprechen können, dass ich mal selbstständig sein will mit irgendwie sowas in die Richtung. Also das wäre so peinlich gewesen, das hätte ich ja niemals sagen können. Das heißt, ich habe es natürlich alles nur für mich gemacht. Und mir war aber dann schon klar, ich möchte diese Ausbildung auch wirklich nutzen, um bei mir komplett die Hosen runterzulassen. Und das wird hart und es wurde sehr hart. Ich glaube, ich war die als erstes geheult hat und die am öftesten geheult hat.
Was? Aber jetzt, wie muss man sich das denn vorstellen? Also du meinst jetzt während deiner Coaching-Ausbildung,
ja,
oder?
Ja, cool. Also
Entschuldige, nur ganz kurz vorab, was war das für eine Coaching-Ausbildung? Wie hieß die? Oder?
Genau, ich bin NLP-Coach, also neurolinguistisches Programmieren. Oh, cool. Und da machst du eben viel über Sprache und viel über Konzepte, auch Visualisierungen und so. Und ja, also es gab in meinem Fall jetzt, war es so aufgebaut, dass es unterschiedliche Blöcke gab und du konntest dich quasi, es gibt drei Blöcke und nach jedem Block kannst du entscheiden, nicht mehr weiterzumachen oder wie auch immer. Also es gab wirklich viele, die das einfach nur als Weiterbildung erstmal für sich gesehen haben oder die einfach für sich aufräumen wollten. Es war jetzt noch nicht nur Menschen dabei, die sich dann selbstständig machen wollten. Inklusive mir. Ich wollte ja auch nur bei mir selber aufräumen.
Hat ja gut geklappt.
Nee, genau. Und dann kommst du halt rein. Bei mir der erste Block waren, glaube ich, 7 oder 8 Tage am Stück. Und das geht dann von morgens bis abends. Du bekommst Konzepte an die Hand und du übst dann direkt auch diese Konzepte miteinander. Und es bleibt natürlich immer jedem selber überlassen. Ja, es gab Menschen, die haben kein einziges Tränchen vergossen und die sind nachher rausgegangen und haben gesagt, ach, da habe ich aber toll was gelernt. Und es gab Menschen, die komplett da reingehen wollten.
All in, ja, ja, richtig so.
Das war bei mir so auf jeden Fall.
Ja, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also wird da so tief in einem selbst gewühlt oder wie geht man da vor?
Ja, also wenn du ja für dich, finde ich zumindest, wenn du ein wirklich guter Coach sein möchtest, solltest du schon die Tools, die du bei deinen Leuten anwendest, auch mal selber gemacht haben. Und das Konzept vom NLP, so wie ich es gelernt habe, ich habe es nach dem amerikanischen Original auch gelernt, ist sehr praxisnah. Das heißt, du machst das alles erstmal bei dir selber durch und dann lernst du, wie man das bei anderen auch anwenden kann über die Zeit. Aber zuerst mal geht es schon darum, dass du das alles selber durchmachst und gehst du schon richtig tief, ja.
Das ist ja auch bei der therapeutischen Ausbildung für Psychotherapeuten, ne? Ich glaube, das sind sehr intensive 3 Jahre, wo man viel mit Selbstreflexion, Selbsterfahrung und ja, ich glaube, dass da einige alte Geschichten aufgewühlt werden, ne? Und wie du gesagt hast, ja auch bei euch dann auch Tränchen und so fließen, vielleicht in Anführungszeichen müssen. Das ist natürlich, tickt ja nicht jeder gleich, aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen.
Ja. Was genau ist dieses NLP? Also ich kenne das begegnet mir immer wieder und ganz grob könnte ich da wahrscheinlich ein paar Sätze zu verlieren, aber so richtig gut kenne ich mich damit nicht aus. Also wie würdest du mir das erklären? Was ist das?
Also du hast die 3 Worte, neurolinguistisches Programmieren, das heißt Neuro, also du versuchst das Gehirn durch Sprache eigentlich neu zu vernetzen. Und du führst dich selbst oder andere mit Hilfe von Übungen durch deine eigenen Prozesse. Also du nutzt auch, man nutzt ganz, ganz viel wirklich Visualisierung. Also Augen zu, schiebt es weg, mach's größer, mach's heller, mach's wie auch immer.
Okay.
Also man nutzt da tatsächlich auch wirklich viele total spannende Übungen. Und das wurde entwickelt von Richard Bandler. Der hat damals die erfolgreichsten Therapeuten begleitet und wollte verstehen, warum haben die so viel Erfolg mit ihren Patienten und andere nicht. Und hat also wirklich lange die nur beobachtet, begleitet, Fragen gestellt, ganz viel aufgeschrieben und daraus dann Modelle entwickelt, die funktionieren. Und da ist Hypnose mit dabei, also es sind hypnotische Sachen mit dabei. Milton Erickson hat er begleitet, auf jeden Fall. Virginia Satir ist eine Familientherapeutin gewesen. Und noch einen, dessen Name ich jetzt vergessen habe. Und die drei hat er über eine lange Zeit begleitet und daraus dann Modelle entwickelt, die funktionieren, also anhand deren er gesehen hat, wie die vorgehen und die funktionieren.
Richtig spannend.
Ich muss jetzt auch noch mal kurz dazu fragen, du hattest, oder ich habe dich eingangs als Coach, glaube ich, kurz eingeführt. Du hast aber selber gesagt, du bist Mentorin. Jetzt hast du aber auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, aber bezeichnen tust du dich ja als Mentorin. Wo genau liegt da der Unterschied?
Als Coach bist du sehr fragend unterwegs. Das heißt, du gibst ja eigentlich im ganz klassischen Sinne keinen Ratschlag. Du stellst eigentlich wirklich nur Fragen und führst den Klienten durch diese Fragen zur Antwort, die schon in sich selber liegt. So, also du leitest durch Fragen. Und als Mentor gibst du durchaus auch Ratschläge, gibst Wissen mit und so weiter. Das heißt, meine Arbeit ist eigentlich durch beides geprägt, aber ich bin hauptsächlich heute Mentorin. Also es gibt schon auch noch Klienten, die ich als klassischer Coach betreue, aber gerade die Begleitung in die Selbstständigkeit, da gebe ich einfach auch sehr, sehr viel Wissen mit. Es sind Coaching-Methoden mit drin, aber deshalb ist für mich so, overall bin ich eher Mentorin als Coach. Ja, die Kombi macht mir Spaß, aber ich glaube, meine Expertise trotz der Coaching-Ausbildung liegt auch mehr in diesem gesamtheitlichen Begleiten, nur durch Fragen.
Und wer genau sind da deine Kunden und Kundinnen? Sind das Leute, die sich gerade selber selbstständig machen oder auch sind das auch Selbstständige, die irgendwo gerade an irgendeinem Scheideweg stehen, sage ich jetzt mal, und da nochmal eine Beratung brauchen?
Genau, also hauptsächlich sind es Menschen, die sich gerade selbstständig machen wollen, also auf dem Sprung dorthin sind oder sich gerade selbstständig gemacht haben und für die sich jetzt die Fragezeichen auftun, was mache ich denn jetzt eigentlich als nächstes, wie geht es denn und wie kann ich bei mir bleiben, wie kann ich vielleicht meinen Ängsten begegnen, der Angst vorm Scheitern, der finanziellen Angst, also wie gehe ich mit meinen Ängsten um und wie lasse ich mich auch nicht ablenken von meinem eigenen Weg, sondern welches Know-how brauche ich, welche Strategien brauche ich und gleichzeitig, wie kann ich mir so ein Mindset aufbauen, dass ich auch diese mentale Stärke für mich habe, durch den Prozess zu gehen. Genau, das ist so die Hauptsache und gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die ich begleite, die schon länger selbstständig sind und die sich zum Beispiel neu orientieren oder wo es Fragestellungen gibt, konkrete, mit denen sie gerade hadern, sei es jetzt LinkedIn beispielsweise ist ein Thema manchmal oder eine Neupositionierung oder so. Das passiert schon.
Und euer Ziel, also das ist wahrscheinlich auch individuell, aber das, was du jetzt als Mentorin im Grunde angehst, ist dann das Mindset soweit zu stärken, dass jemand bereit ist, im Grunde sein Ziel zu verfolgen oder begleitest du auch dabei, tatsächlich das Ziel zu verfolgen? Oder
beides.
So ein bisschen Unterschied. Ja.
Genau, also es sind schon so 5 Schritte, die wir in der Regel durchgehen und die ersten 2 Schritte sind Mindset-Schritte. Glaubenssätze angucken, Ziele formulieren, Ängste betrachten und diese ganzen Themen, also so quasi, ich sage immer, das Fundament des Hauses eigentlich bauen. Und dann geht es in diesen Strategy-Teil über, wo wir wirklich sagen, okay, wir gucken uns an, was ist deine authentische, echte Positionierung?
Cool.
Wie finden wir die? Mit wem hast du Bock zusammenzuarbeiten? Was macht dir wirklich Spaß und was kannst du auch gut? Und dann zu sagen, okay, wie kannst du in die Sichtbarkeit gehen? In meinem Fall jetzt über LinkedIn, das ist so meine Hauptexpertise und wie kannst du dann auch authentischen Sales machen, ohne dass du Leuten die Mailbox voll quatschen musst oder Kaltanrufe machen musst oder irgendwie dich eklig fühlen musst und nicht mehr im Spiegel.
Ja, und das finde ich ist übrigens ein wunderbares Stichwort. Du beschreibst in deinem Podcast ja auch, wie du selber, ich glaube, gecoacht wurdest dazu und wie du hast gesagt, ich habe mich bei jeder Nachricht in Grund und Boden geschämt. Ich glaube, da ging es um Nachrichten bei LinkedIn, oder?
Mhm. Ja, da ging es um Nachrichten bei LinkedIn. Weil ich Ich hatte Sales Coaching auch über mehrere Monate und da gab es einen sehr, sehr klaren Fahrplan, was man zu tun und was man zu lassen hatte. Und nur so würde Erfolg funktionieren. Und da drin habe ich mich auch zu der Zeit verloren. Also ich habe gedacht, okay, wenn der das so sagt, dann muss das wohl so sein. Und dann muss ich wohl diese Nachrichten verschicken, die super unangenehm waren. Und
sind das diese Nachrichten, die man immer sofort kriegt, wenn man irgendjemandem Neuem folgt?
Exakt, oder? Genau, solche Nachrichten. Das habe ich 2 Wochen durchgezogen. Ich entschuldige mich bei jeder armen Seele, die diese Nachricht von mir bekommen hat.
Dramatische Ereignisse sind da passiert.
Genau, traumatisch für mich war es auf jeden Fall.
Ja, für beide.
Ja, also schrecklich, schrecklich.
Ja, aber das ist ja auch wirklich schrecklich. Also ich frage mich da jedes Mal, ne? Das ist ja offenbar eine total probate Strategie. Ja, also jeder zweite Mensch auf LinkedIn schreibt dir irgendeine Nachricht, sobald du ihm folgst oder so, ne?
Witzigerweise, ich mache die überhaupt nicht mehr auf, wenn man das schon mal erahnt. Das
folgst
einfach
du überhaupt
schon.
Leuten auf LinkedIn? Caro, will ich da mal fragen. Du bist ja so ein kleines Anti-Beispiel. Nutzt du es aktiv, oder?
Hey, ich habe sogar wirklich da jetzt ein bisschen aktiver dran gearbeitet und so meine Erfolge erzielt. Aber das Witzige ist, ich bin ja noch so voll old-fashioned. Weißt du, wir haben letztens darüber uns unterhalten, dass wir so voll das Glück hatten, dass wir immer so über Mundpropaganda unsere Kunden erzählt haben. Im Moment ist es echt schwieriger bei mir. Und ich bin so echt noch so aus dieser Zeit, wo man so über gute Weiterempfehlungen und so seine Kunden bekommen hat. Und jetzt ist es einfach schwieriger geworden. Und da musst du ja mitziehen, ne, bei LinkedIn und allem. Und das ist für mich voll die neue Welt. Und deswegen, ja, ich bin da noch so ein bisschen naiv unterwegs.
Ja, aber und ich finde, gegen eine ganz nette Nachricht spricht ja auch wirklich nichts. Da bin ich auch ein Fan von, weil es ist ja wirklich so dieses, hey, cool, dass wir vernetzt sind. Aber also ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, es hat genau 2 Wochen angehalten, diese Nachrichten verschickt haben. Und dann habe ich für mich beschlossen, nee, dann lieber nicht. Aber so geht's auf gar keinen Fall. Und ja, aber ich habe mich da schon auch verloren in diesen Empfehlungen.
Voll.
Ja, aber das ist ja da draußen tatsächlich auch wirklich so eine probate Erzählung. Ja, also jeder zweite Mensch erzählt dir irgendwie, ja, du musst das so oder so machen. Also es gibt nur den oder den Weg. Dem stellst du ja was komplett anderes gegenüber, ne? Es ging, glaube ich, darum, du hast auch solche Dinge wie TikTok genannt, LinkedIn-Posts und so weiter. Und wenn das nichts für dich ist, glaube ich, so hast du das paraphrasiert gesagt, dann lass es einfach, ne? Also folge da deiner Intuition, sagst du ja, ne?
Ja. Ja, und ich glaube, es gibt so diesen feinen Unterschied zwischen dem Ego, das sich als Intuition verkauft, also so dieses, nee, das müssen wir nicht machen und die Kunden finden mich schon komplett selber, das funktioniert schon so. Also das ist ja oft so ein, ich will eigentlich nicht raus aus meiner Komfortzone und ich habe irgendwie Angst vor den Reaktionen. Da darf man für sich so ein bisschen achtsam sein, würde ich sagen. Und dann aber zwischen dem, wo wirklich die eigene Intuition sagt, hey, das bin ich nicht. Also aus tiefstem Herzen, das bin ich nicht, das kann ich nicht. Da muss ich mich total verstellen.
Das finde ich spannend. Woher weiß ich denn, dass das jetzt die Intuition ist, gegen die irgendwie meine Handlung oder das, was ich da vorhabe, spricht? Oder ob das einfach nur meine Komfortzone ist, die ich da gerade nicht verlassen will?
Ich kann dir mal ein Beispiel von mir sagen. Also als ich auf LinkedIn angefangen habe zu posten, das ist ja mittlerweile schon, oh Gott, die Zeit vergeht, 4 Jahre her. Und da habe ich einen Vortrag gehört damals von Celine Flores-Villers und die hat irgendwie über die Möglichkeiten von LinkedIn gesprochen und so in der Selbstständigkeit. Und da war ich gerade frisch nebenberuflich selbstständig und ich habe das gehört, was sie gesagt hat. Und ich weiß noch, in mir drin sind 2 Sachen passiert. Ich hatte so eine Aufregung, so ein Excitement, dachte so, boah, das könnte ja cool sein, meine eigenen Ideen, meine Inspiration irgendwie teilen mit Menschen. Und gleichzeitig kam diese riesengroße Angst, die gesagt hat, wer will denn hören, was du zu sagen hast? Was sagen denn deine Ex-Kollegen? Das ist ja voll peinlich, das wird furchtbar schief gehen. So, und das war dieses, if it excites you and scares you at the same time, it might be a good thing to try. Also das ist dieses, okay, die Intuition sagt eigentlich, geil, das könnte richtig was Cooles sein. Ich spüre dieses Potenzial. Und gleichzeitig kickt aber die Angst, die da sagt, nee, das ist doch bestimmt nicht so gut und so. Also das ist diese eine Seite. Da darf man wirklich hingucken und das spürt man aber oft auch. Man hat so diese Aufregung und man hat eigentlich Bock und gleichzeitig hat man einfach Schiss. Und das andere, jetzt zum Beispiel bei meinen schönen Sales-Nachrichten, ich wusste von Sekunde 1 aus tiefstem Herzen, ganz tief in mir drin, das bin ich nicht. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich authentisch Menschen begegnen möchte und wie ich authentisch verkaufen möchte, meine Dienstleistung oder mein Angebot, sondern das ist was mir aufgedrückt wurde und mein Verstand hat die ganze Zeit geplappert und hat gesagt, ja, aber wenn das bei dem zu so viel Erfolg geführt hat, dann wird es doch bei dir auch funktionieren. Jetzt mach doch mal, das funktioniert doch bestimmt. Du hast so viel Geld dafür bezahlt, dass der dir genau die Strategien an die Hand gibt. Also verfolg die gefälligst auch. Also man spürt, glaube ich, so ein bisschen diesen Unterschied zwischen einerseits sagt es ganz tief in dir drin, nee, das ist nicht mein Weg. Und der Verstand versucht, einen reinzuquatschen. Und auf der anderen Seite sagt irgendwas ganz tief in dir drin, oh ja, cool, ich spüre dieses Potenzial und ich habe irgendwie Bock drauf. Und der Verstand versucht, dich aber rauszuplappern, weil er Schiss hat vor dem, was passiert.
Ich finde, manchmal kann man ja sogar fast diesen Verstandsstimme so ein bisschen zuordnen. Wenn man jetzt immer, ich sag jetzt mal, einen Vater hatte, der gesagt hat, du musst bescheiden sein, stell dich nicht so in den Vordergrund, dann kann man schon so klar benennen, ah, okay, nee, das ist jetzt eher die Stimme von woanders her, ne? Und genau. Das ist aber erstmal schwierig, wenn man da genau hinhören muss, wahrscheinlich, und genau das lokalisieren muss. Ist das jetzt?
Ja, es braucht so eine Achtsamkeit. Ja. Aber ich glaube, man kann auch wirklich für sich selber mal einfach zurückdenken in Situationen, wo man dachte, okay, in der Situation habe ich eigentlich irgendwie schon gespürt, das ist nicht richtig oder das ist richtig, ich habe es aber nicht gemacht. Und dann eine andere Situation, wo man gesagt hat, okay, da war ich vielleicht mutig, da habe ich gemacht, was mein Herz mir gesagt hat. Und es war aber auch Angst da. Also oft spürt man für sich selber dann schon so diesen Unterschied auch.
Allein die Thematik fände ich schon super spannend, ne? Was ist wirklich das, was mir gut tut, was ich irgendwie, wo muss ich mich kicken und pushen und sagen, ey, das ist einfach, macht mich glücklich, ist mein Herzensziel. Und da diese feinen Nuancen herauszukristallisieren und herauszuarbeiten, wo muss ich dranbleiben, was tut mir gut, wer bin ich? Schwierig.
Ja, das ist nicht von heute auf morgen passiert, aber ich finde zum Beispiel die eigenen Werte sind schon mal ein guter Start, sich die mal wirklich anzuschauen und zu schauen, nicht vom Verstand, weil da würden ganz viele Menschen irgendwie sagen, Pünktlichkeit ist ein hoher Wert für mich, Ehrlichkeit ist ein hoher Wert für mich, Verlässlichkeit ist ein hoher Wert für mich. So, nee, stopp, das meine ich nicht, sondern wirklich so, was ist tief in dir drin, was sind so echt diese Werte, nach denen du dein Leben ausrichten willst.
Ja, was sind denn deine Werte?
Einer meiner allerhöchsten Werte ist Freiheit. Ich glaube, es wundert wahrscheinlich niemanden.
Freiheit das auf jeden merkt Fall. Man kaum, weil die ein wichtiger Wert ist.
Ja, Freiheit ist unter den Top 3. Liebe ist bei mir unter den Top 3, weil es so dieses, ich möchte eigentlich alles, was ich tue und die Menschen, denen ich begegne, mit denen ich zu tun habe, ich möchte es mit Liebe machen. Und ich glaube, so der dritte Wert oder in diesem Dreier-Konglomerat war vor einer Weile, wäre es Glück gewesen. Heute ist es, glaube ich, Zufriedenheit. Weil Glück ist so ein Momentding für mich, aber so diese tiefe innere Zufriedenheit, dieser innere Frieden und so, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr hoher Wert für mich.
Woher weiß ich denn eigentlich, was meine Werte sind? Also wie finde ich meine Werte denn eigentlich?
Ja, diese wirklich inneren tiefen Werte zu finden, ist gar nicht so easy. Und ich merke es immer wieder bei meinen Kunden, weil ich mache die Übungen mit jedem Einzelnen. Stellt die vor Herausforderungen. Also wo man starten kann, ist, sich einfach mal eine Liste aus dem Internet zu ziehen mit Werten und die Werte mal durchzugehen und so 6 bis 8 Werte wirklich mal rauszusuchen. Und das ist oft schon die größte, also eine sehr große Herausforderung, sich überhaupt
zu fokussieren. Das ist witzig, das Rad hat nämlich gerade auch voll bei mir. Das ist echt nicht so leicht, ja.
Genau, und die dann mal aufzuschreiben oder zu markieren. Und meine Lieblingsübung dazu ist, die dann gegenüberzustellen. Also wenn du jetzt sagen wir, du hast eben Liebe, Freiheit, Glück, Gesundheit, was auch immer, dich dann wirklich zu fragen, okay, und da kommt jetzt, das ist eine Übung aus dem NLP, die habe ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt. Willst du lieber in einer Welt voller Liebe, aber ohne Glück leben oder in einer Welt voller Glück, aber ohne Liebe? Und diese Frage macht vom Verstand her keinen Sinn, genau das ist das Ziel, die kannst du nur mit deinem inneren Gefühl beantworten, weil die macht ja keinen Sinn. So. Und wenn du das mit allen Werten durchmachst, kriegst du quasi eine Punkte-Rangliste.
Ach, spannend. Und stellst dir. Was mache ich denn, wenn zum Beispiel, also ich habe jetzt gerade so überlegt, das eine sich ausschließt. Also eine Welt ohne Liebe, da könnte ich dann auch kein Glück empfinden. Also so, ja. Gut, da muss man einfach, wie du sagst, auf sein Inneres
hören. Richtig, genau, da gibt's keine, also das kann ich dir nicht beantworten, sondern du musst dann für dich entscheiden. Zum Beispiel, bei mir war es irgendwie auch damals, ich weiß noch, als ich die in der Coaching-Ausbildung gemacht habe, hat Glück Liebe geschlagen. Also Glück war damals mein höchster Wert. Und für mich war dieses, okay, in der Welt voller Glück, aber ohne Liebe. Glück ist für mich das Liebe mit drin. Also ich, Glück hat Liebe mit drin, das heißt, es würde Liebe schlagen, so. Also es war nur mein Gefühl, aber das kann nur jeder echt für sich selber definieren, weil es verstandsmäßig, es sind ja eh alles Konstrukte, das heißt, du kannst nur deine eigene Definition von diesem Konstrukt haben. Genau, aber das ist so dieses, da kommst du tief an die Intuition ran.
Cool. Ja, das ist ja auch total spannend, weil das so individuell ist und wie du sagst, man kann es mit dem Verstand nicht beantworten. Es gibt keinen, der dir das lösen kann. Und da bist du ja dann schon so nah an dir dran, weil du diese Grundwerte einfach vielleicht noch nie hinterfragt hast, dass du ja schon einen Megaschritt weiter bist, wenn du das alleine durchgehst. Ne?
Voll.
Das ist schon geil.
Ja, also die Übung hat echt Kraft. Die klingt so easy, aber die hat echt Kraft.
Ja. In einer deiner Podcast-Folgen stellst du die Frage, was ist dir in deinem Alltag wichtig? Da geht es auch in Bezug auf die, geht es auch um Werte, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiert habe. Das fand ich eigentlich auch eine ganz schönes Gedankenexperiment, einfach zu fragen, hey, Werte sind kein großes Konstrukt oder sowas, was man irgendwo so ganz abstrakt suchen muss, sondern Werte sind tatsächlich das, was ich eigentlich jeden Tag um mich haben will, ja. Und da sind natürlich solche Dinge, wie du sie genannt hast, also Freiheit und Liebe. Also das sind natürlich Dinge, klar, die will ich im Alltag haben. Also fand ich wunderschön, diesen Gedanken. War das überhaupt so gemeint? War das auf Werte bezogen, diese Frage in dem Moment? Oder kannst du dich daran erinnern?
Das ist eine gute Frage, weil ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber also du kannst es auf jeden Fall auf Werte beziehen. Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, seine wirklich tiefen Werte rauszufinden. Wenn du zum Beispiel überlegst, okay, wo in deiner Vergangenheit gab es vielleicht mal eine Situation, wo du super unglücklich warst? Weil wenn du super unzufrieden mit irgendwas warst oder irgendwas passt gar nicht für dich, dann geht es immer gegen irgendeinen Wert. Also beispielsweise, ich war dann unzufrieden in meinem Projektleiterjob. Warum? Weil mein Chef halt ein Micromanager war und weil der an allem, was ich gemacht habe, sehr nah dran geklebt ist. Das hat meinen Freiheitswert gekillt. Also ich wollte die Freiheit selber zu entscheiden, was ich wann, wie, wo machen möchte und wie ich meine Ziele erreiche. Aber das ging in dem Fall halt nicht, weil diese wöchentlichen Rücksprachen relativ eng waren und ich immer Bericht erstatten musste. Und das hat mich unzufrieden gemacht. Warum? Weil mein hoher Wert eigentlich schon immer Freiheit war und weil das zum Beispiel da nicht erfüllt werden konnte. Also das ist so ein Beispiel.
Ja, das ist spannend. Man lernt total viel aus Situationen, in denen man halt wirklich diese Unzufriedenheit spürt. Ne? Und dass man da genauer hinguckt und das vielleicht sogar als eine Art Geschenk sieht, dass man auch mal solche Phasen durchlebt hat.
Voll, ist es auch. Und spannend. Ich glaube, das klingt jetzt philosophischer vielleicht, als ich es meine, aber ich bin letztens, ich hasse den Winter, so klassischerweise. Und ich freunde mich gerade voll, ich freunde mich gerade mit dem Winter an, indem ich halt auch spazieren gehe und so denke, hey, ja krass, die Bäume beschweren sich auch nicht, dass jetzt hart ist und dass es kalt ist und dass sie irgendwie weniger Nährstoffe haben. Die nehmen es einfach so an, wie es ist, so wie wenn wir jetzt einfach auch mal eine harte Zeit haben oder eine schwierige Zeit. Und diese Annahme ist irgendwie auch ein Geschenk, wenn man diese schwierige Zeit oder die Unzufriedenheit oder was auch immer annehmen kann und daraus dann für sich Schlüsse ziehen kann, dann wird es auch gleich weniger schwierig.
Und weißt du jetzt auch, was du erzählt hast mit deinen Reiseerfahrungen, das finde ich ja, da lernt man ja auch unheimlich viel draus, auch für die eigene Zufriedenheit. Zum Beispiel, ich war eine Zeit lang in Australien und ich muss sagen, ich bin auch überhaupt kein Fan von Winter. Aber diese Abwesenheit von Herbst und Winter und diesen Wechsel der saisonalen Gegebenheiten, da hat mich wirklich auch unzufrieden gemacht, weil ich total diese Fühlbarkeit des Wechsels vermisst habe und einfach auch mal so einen knackigen Winter. Und das ist ganz spannend. Ich sage oft zu meiner Tochter, wenn sie sagt, wieso können wir nicht immer Weihnachten haben oder immer Geburtstag, sage ich, ja, du wirst einfach nicht mehr diese Dankbarkeit spüren und dieses Glück, wenn du jeden Tag Geburtstag hättest, genau, wenn wir immer Sommer hätten. Das ist ja nicht so spannend, auch auf den Beruf übertragen. Ich glaube, erst wenn man eine blöde Erfahrung gemacht hat, kann man ja auch wieder dankbar sein für die Gegebenheiten, die man sich irgendwie erschaffen hat oder für die man gearbeitet hat.
Ja, oder wenn man auch den Nutzen daran entdeckt. Ne? Also ich bin ja Segler und für mich ist Sonnenschein und kein Wind ist jetzt nicht unbedingt das Schönste. Also ja, da freut man sich spannend auch auf Regen und Wind. Das ist einfach hat.
Ja.
Dann kommt man voran.
Ja, voll. Das Reframing nennt man das ja natürlich.
Ja, genau. Witzig. Haben wir letztens noch drüber gesprochen. Ne? Ich weiß gar nicht, in welcher Folge es war, Caro, aber Reframing war
positives Denken, ne? Glaube ich.
Genau.
Ja. Stimmt. Ja, super wichtig. Also genau wie als meine große Tochter, als sie klein war, da haben wir uns immer mega gefreut, wenn es geregnet hat, weil dann ging es raus zum Pfützenplanschen. Das war mega, das hat voll Spaß gemacht. Das war der beste Winter ever.
Ja. War schön. Und durch Kinderaugen sieht man ja dann die Welt nochmal eh ganz anders.
Ja, das hilft oft, ja, stimmt.
Absolut. Wir haben eben über Werte gesprochen. Du hast gesagt, das ist so Teil deiner Arbeit. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind so 5 Schritte oder so, ne, die du mit deinen Klientinnen abläufst. Werte war, glaube ich, Schritt 2. Danach folgt, wenn ich unterbrich mich gerne, wenn es falsch ist.
Es ist ein Teil von Schritt 1.
Ein Teil von Schritt 1, okay, ganz falsch. Danach folgt dann die Strategie, hast du gesagt.
Was? Genau, also so die ersten 2 Teile sind Mindset, also erstmal erkenne dich selbst und dann erkenne dein Business, also zu gucken, welche Ängste, Glaubenssätze und so weiter da überall hängen und welche Ziele. Und dann folgt die Strategie.
Was ist dann die Strategie? Also wie geht's weiter?
Also der dritte Schritt ist das Thema Positionierung. Weil Positionierung dann so, ja, quasi wirklich wie die Wände eigentlich von diesem Haus sind, was du ziehst. Wenn du keine klare Positionierung hast, und ich sage mit Absicht nicht spitz, weil ich bin kein Verfechter davon, dass die Positionierung unbedingt extrem spitz sein muss, aber du brauchst schon eine klare, authentische, zu dir passende Positionierung, eine klare Zielgruppe, etwas, das jetzt nicht der Bauchladen ist, mit dem du rumläufst. Das ist quasi Schritt 3. Und wenn du das hast, dann geht's in die Sichtbarkeit. Das ist Schritt 4. Und bei mir ist eben die Sichtbarkeit über LinkedIn, weil das meine Expertise ist und weil ich in LinkedIn einen sehr, sehr wertvollen Kanal selber gefunden habe und auch meine Kundinnen und Kunden, weil du ja ein gewisses Niveau hast und weil du aber auch viel mehr Informationen über die Nutzer bekommst, als du jetzt, wenn du weißt nicht, wer hinter, weiß ich nicht, Schäfchen23 auf Instagram ist, es kann jeder sein, ja. Und auf LinkedIn ist es ein bisschen besser. Und der 5. Schritt ist dann authentisch verkaufen.
Ja, verknüpfen wir das mal. Wie schaffe ich es denn überhaupt, auf LinkedIn authentisch zu sein? Also wenn ich mir, ich schlage noch mal einen kleinen Haken. Also wenn ich bei LinkedIn unterwegs bin, dann muss ich tatsächlich, dann zweifle ich sehr oft an der Authentizität der meisten Posts, würde ich fast sagen. Wie schaffe ich das denn selbst, das zu sein?
ich glaube, die Basis dessen, dass du es sein kannst, ist, dass du es sein willst. Also, dass du bereit bist, offen und authentisch wirklich zu sein, weil man muss ja auch nicht alles teilen. Also, ich finde auch, authentisch sein heißt nicht, dass ich jede Geschichte teilen muss oder dass ich weinende Bilder auf LinkedIn teilen muss oder keine Ahnung. Ich finde nicht, dass das sein muss, um authentisch zu sein, aber dass man ein umfassendes Bild gibt von dem, was einen selbst beschäftigt und was authentisch macht, finde ich, ist auch Verletzlichkeit. Also Verletzlichkeit zu zeigen, je nachdem, wie man das für sich interpretiert. Es gibt ja auch die wundervolle Arbeit von Brené Brown zum Thema Verletzlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Gibt ein Buch, das heißt Verletzlichkeit macht stark, unfassbar gut, ganz große Empfehlung.
Schön.
Da spricht sie auch drüber, wie man verletzlich kommunizieren kann, auch mit Freunden, Familie, wie auch immer. Und Verletzlichkeit ist ja das, was uns verbindet. Also, dass wir eben nicht nur drüber sprechen, wo wir morgen in Urlaub fliegen oder was es zum Einkaufen gibt oder welchen Ferrari wir jetzt haben wollen, sondern dass wir drüber sprechen, was waren Fuck-ups? Wo sind wir gescheitert? Wo ging es uns vielleicht mal nicht so gut? Was waren herausfordernde Situationen? Wie sind wir da weggekommen? So, das sind eben die Sachen, die Menschen mit Menschen verbinden. Und wenn man bereit dazu ist, dann kann man eben auch diese Geschichten von sich so ein bisschen teilen. Und ich persönlich finde, dass das sehr authentisch macht, wenn man einfach so ein umfassenderes Bild bekommt als 0815 Geschichten davon, wie ich jetzt am besten mein LinkedIn-Profil aufbauen soll.
Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen so ein schmaler Grat, finde ich, gerade bei LinkedIn. Ja, du hast auf der einen Seite, willst du dich natürlich professionell verkaufen. Also du nennst das, also nicht nur du, sondern grundsätzlich ja die Fachwelt nennt das ja Positionierung. Ja, das ist ja quasi dieses Standing, was ich einnehmen möchte, für was ich stehen möchte. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, weil es auch die Natur eines sozialen Netzwerks ist, ist es ja auch wieder wichtig, eine persönliche Note zu zeigen. Ne? Aber wenn ich auch da jetzt durch LinkedIn blättere, dann fällt mir da eben auf, wie da jemand am Strand liegt und seinen Cocktail in der Hand hält und gerade erzählt, wie was ihm da morgens widerfahren ist oder so. Ja, also irgendwo finde ich immer, gerät das sehr schnell auch ins Peinliche. Ja, oder ins vielleicht ist peinlich das falsche Wort. Es ist halt so übererzählt oft auch. Wie schafft man das denn da, so die Balance zu halten?
Der schmale Grat.
Oder würde man sagen, um vielleicht nochmal auf das Anfangsthema zurückzukommen, das ist auch eine Intuitionssache. Also du musst da auch einfach, das muss sich auch einfach gut anfühlen, was du da tust.
Genau, also dass es peinlich ist oder wie auch immer du es nennen willst oder too much oder das ist ja deine Interpretation und deine Wertung. Und geht mir auch so bei manchen Posts, dass ich irgendwie denke, okay, das ist nicht ehrlich oder das ist wie auch immer oder die 50. Kokosnuss auf Bali am Strand muss ich jetzt auch nicht sehen oder so. Aber das sind ja einfach unsere individuellen Wertungen von dem ganzen Thema. Und
manche finden das wahrscheinlich ziemlich gut.
Genau. Ja. Und das finde ich ist auch wichtig, wenn man in die Sichtbarkeit geht, so anzufangen, zu sich zu stehen, zu dem zu stehen, was man postet. Ich habe für meine letzten Posts durchaus auch Kritik geerntet. Beispielsweise habe ich einen Post gemacht, in dem ich gesagt habe, dass ich dieses Jahr Angebote im Wert von 50.000 Euro abgelehnt habe, weil sie nicht zu meinen Werten gepasst haben. Und da habe ich einige Kommentare bekommen von Menschen, die das sehr anders interpretiert haben, als ich es eigentlich gemeint habe. Und die dann, einer hat zum Beispiel geschrieben, dass das für ihn sehr nachdenklich stimmt, weil das ja der Werteverfall der Gesellschaft wäre, so wenn man sich nicht mehr anstrengen wollte und nicht mehr kompromissbereit wäre und so. Und da dachte ich im ersten Moment dann auch so, hä? Okay, das war irgendwie überhaupt nicht, was ich irgendwie aus meiner Sicht mit diesem Post gesagt habe. So, ich habe nirgends gesagt, dass ich nicht bereit bin, mich anzustrengen. Und Werteverfall fand ich auch ganz spannend, weil ich ja gerade über Werte gesprochen habe.
Wenn du ja mit Werten, genau.
Aber das ist seine Interpretation und mich lässt es im ersten Moment auch immer nicht kalt, wenn ich so manchmal ja auch dann relativ harte Kritik bekomme oder Spiritualität darüber habe ich einen Post gemacht, dann kam so dieses, was soll das alles und das ist doch völliger Quatsch und ich soll mich mal wieder zusammenreißen so. Aber dadurch, dass ich halt dazu stehen kann für mich.
Komm mal auf dein Leben klar.
Komm auf dein Leben klar, hör mal auf in den Himmel zu gucken. Das war, glaube ich, auch noch ein Kommentar, weil ich auf dem Bild irgendwie nach oben geguckt habe oder so. Was glaubst du denn, im Himmel zu finden?
Too much. Ach, die Leute.
Genau, aber das ist ja voll fair. Also ich meine das auch jetzt gar nicht, um irgendjemanden zu diskreditieren oder so. Dafür ist ja LinkedIn da, dass wir alle unsere Meinung teilen können. Ich teile meine Meinung. Also wer bin ich zu denken, dass da jemand im Kommentar nicht auch seine Meinung teilen dürfte? Sei das jetzt zu sagen, cool, das inspiriert mich, oder sei es zu sagen, oh Gott, der Post, ich glaube, es gibt einen Werteverfall, wenn ich das so lese. aber wenn man bei sich ist und mit sich fein so, mit dem, was man sagt, mit dem, wo man steht und mit sich selbst eben für mich in meiner Intuition verbunden, authentisch und so, dann ist es auch okay. Und fair enough, so, das lässt mich nicht 100% kalt. Ich bin dann auch im ersten Moment manchmal stinkig oder ich fühle mich missverstanden oder mein Ego kommt so und sagt so, was erlaubt der sich denn? Aber das ist für mich
so.
Ja,
aber das ist ja, diese Sichtbarkeit ist natürlich auch, das, was man postet, erreicht Menschen, die einen Hintergrund haben. Die werden getriggert in irgendeiner Aussage. Und man selber kommt mit seinen eigenen Geschichten. Und das ist natürlich, wenn du 100 Leute fragst, findest du blau oder grün schöner? Also jeder hat da eine andere Meinung und sagt, das ist doch gar kein Blau. Oder also so, jeder hat ja so eine krasse, unterschiedliche Betrachtungsweise. Und das finde ich bin auch bei sowas recht schnell emotional, wenn Kritik an mich herangetragen wird. Und trotz allem, wir sind natürlich alle erwachsene Menschen. Wir zeigen uns dann dadurch in der Öffentlichkeit und das muss man irgendwie dann ja auch lernen anzunehmen und dass es halt nicht auf einer persönlichen Ebene stattfinden kann, weil persönlich kennen wir uns ja gar nicht. Und
genau.
Das ist aber auch eine neue Art der Offenbarung sozusagen.
Ja, und um diesen Bogen vielleicht wieder zu schlagen, auch zu deiner Frage, Nico, ich finde, dass wenn jemand jetzt nur Bilder am Strand posten will auf LinkedIn, wir leben in einer freien Welt, dann soll die Person das tun, dann wird sie klarkommen müssen mit den Reaktionen, die da drunter kommen. Und ich kenne auch ein, zwei Creator auf LinkedIn, die absichtsvoll mit solchen Sachen provozieren und die aber eigentlich sehr, sehr coole Botschaften, aus meiner Sicht, meine Interpreter, sehr coole Botschaften haben und genau diese Polarisierung eigentlich auch antriggern wollen. Und das wiederum feiere ich dann zum Beispiel. Und so gibt es eben Leute, die finden es ganz schrecklich, die finden es toll, dann hat jeder zu allem ja seine Meinung und deswegen, wenn du nur Heulbilder posten willst, dann mach's. Es wird dem Business wahrscheinlich nicht helfen, da sind wir wieder bei Strategie, aber mach's, wenn sich's authentisch für dich richtig anfühlt, genauso wie die Bilder vom Strand und zu feiern, irgendwie, dass du auf Bali dein digitales Nomadenleben lebst. So ist doch nice. Es muss sich für dich richtig anfühlen, ja, und wenn man es mit Strategie machen will, dann gibt es schon so ein paar Do's und Don'ts. Aber allerwichtigste ist aus meiner Sicht, keine Strategie kann unsere Intuition schlagen, grundsätzlich.
Ach, wunderschön. Keine Strategie kann unsere Intuition schlagen, ja.
Ein guter Spruch, ja.
Finde ich wunderbar. Ich möchte kurz zum Ende dieser Folge nochmal einen kleinen Haken zurückschlagen, nämlich so ein bisschen das Anfangsthema auch Intuition und Selbstständigkeit, als du erzählt hast, was du genau machst und wie du Selbstständige begleitest. Da hattest du irgendwann gesagt, dass du auch unterstützt, mit Ängsten auch umzugehen in der Selbstständigkeit. Da mal die Frage an dich. Was rätst du Menschen in der Selbstständigkeit oder die sich gerade selbstständig gemacht haben? Wie geht man mit seinen Ängsten um? Also zum Beispiel finanzielle Ängste und so weiter.
Also das allererste, was ich immer sagen würde, ist, sei damit. Sei mit der Angst. Also wir können uns ja immer gut ablenken. Wir können weglaufen. Wir wollen, dass die Ängste weggehen. Wir wollen, dass die endlich aufhören und so weiter. Aber sind wir bereit, uns wirklich hinzusetzen, und ich meine hinsetzen, und mit diesen Ängsten zu sein. Und das klingt vielleicht ein bisschen ja, weit weg von der Realität, aber ich meine wirklich, setz dich mal hin und hör mal in dich rein, welche Ängste sind denn da. Und ich bin ein großer Fan vom Thema Teilearbeit. Das heißt, wenn du dir deine Angst vorstellen könntest, als Person, als Wesen, als was auch immer es ist, wie würde die denn aussehen und was würde sie zu dir sagen? Und dann würde sie vielleicht sagen, ja, puh, du bist hier irgendwie all in gegangen, das ist voll gruselig, was, wenn es nicht funktioniert, wir brauchen einen Plan B. Okay, cool, dann hör dir die Botschaft von deiner Angst mal an, weil die hat eine Botschaft. Die Angst hat immer eine Botschaft, die will uns immer vor irgendwas beschützen und die hat immer eine positive Absicht. Und das überhaupt erstmal zu erkennen für sich, und zu sagen, okay, meine Angst hat die positive Absicht, mich zu schützen. Vielleicht davor, dass ich scheitere, davor, dass der Nachbar Fritz über mich lacht oder meine ehemaligen Kollegen über mich reden. Davor will die mich eigentlich beschützen. Cool, danke, liebe Angst. Danke, dass du mich beschützen willst. Und es klingt so ein bisschen lächerlich vielleicht, aber wir laufen ja immer vor diesen Ängsten weg eigentlich, aber wir gucken sie nie an. Und das kann so unglaublich machtvoll sein, einfach zu sagen, okay, liebe Angst, komm her, wir trinken einen Tee, was hast du mir zu sagen? und dann auch zu gucken, okay, die Angst will mich vielleicht davor schützen zu scheitern. Was kann ich ihr denn geben, dass sie sich sicherer fühlt? Vielleicht habe ich mir mal einen Finanzplan aufgestellt. Vielleicht kann ich ihr sagen, hey, ich habe, keine Ahnung, ich fabuliere jetzt irgendwas, 3 Jahre Business Development gemacht und eigene Projekte geleitet, also kann ich schon mit Finanzen umgehen und ich kann irgendwie auch Projekte planen und weißt du das, liebe Angst, ist dir das bewusst? Und dann sagt die Angst vielleicht, ha, ja, so habe ich die Sache noch nie gesehen, aber danke, dass du mir zuhörst. Und wenn man in so ein
Inneres mega schön
mit diesen vermeintlich negativen Gefühlen geht, dann merken wir ganz, ganz, ganz oft, was für eine Botschaft die einfach für uns haben und die ist, du hast es vorhin schon gesagt, Caro, die ist ein Geschenk, wenn wir die als Geschenk annehmen wollen. Deswegen aufhören, gegen die Angst zu kämpfen, sie an den Tisch einladen, mit ihr sprechen und ihr zuhören und dann auch darauf eingehen, was sie braucht, um sich eben sicherer zu fühlen.
Wow.
Ja, wunderbar. Ich hatte jetzt gerade so richtig Gänsehaut. Ich habe so an deinen Lippen gehangen. Ich fand das mega.
Ja, phänomenal, dir zuzuhören. Also irre. Ja, ich will fast sagen, das war unser Schlusswort, oder? Also viel, das ist ja gar nicht mehr zu toppen. Wir müssen an dieser Stelle aufhören.
Wir müssen jetzt aufhören. So, tschö! hatten wir denn dich nicht, haben wir dich jetzt im Step 4 abgewürgt oder waren wir jetzt schon im Step 5?
Weil ich glaube, wir sind gar nicht konkret nach Steps vorgegangen, oder?
War ja, gut, auch an der gut, Stelle gut. Ja, das möglich. Ist eh. Ich finde, wir sind da intuitiv durchgegangen und das echt war genau richtig
wunderbar.
So.
Ja, also ich würde sagen, wir belassen es bei diesem wunderbaren Schlusswort. Es hat mir mega viel Spaß gemacht.
Ja, nochmal so bereichernd auch von dir aus dieser fachlichen Position. Und man merkt einfach, du bist so richtig mit meinem Herzen dabei und erzählst auch unheimlich viel von dir dadurch.
Ja, und nicht nur mit dem Herzen dabei. Was ich so unfassbar an dir finde, ist deine Abgeklärtheit. Das fand ich aber übrigens auch schon bei deinem Podcast so.
Wir müssen jetzt noch irgendwas Negatives hinterher schieben, nicht, dass unsere ganzen Hörer uns jetzt unfrei werden.
Wir müssen eine Werbeeinblendung oben rein.
Ja, ich kann auch nicht mehr. Mehr Komplimente kann ich echt nicht mehr. Danke euch.
Wir haben dich jetzt zugeschmeißt.
Ich möchte es einfach bei diesem wunderbaren Schlusswort belassen und möchte hier mich für heute verabschieden. Vielen Dank, Jana, für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also ich muss auch sagen, es war super bereit. Vielen Dank dafür.
Danke, dass ich da sein durfte.
Mach's gut, bis dann.
Einen schönen Tag Ciao. Euch. Tschüss. Das war eine weitere Folge von Komm mit mich, der Projekt-Podcast. Und seid nächste Woche auch dabei, denn wir haben ein super spannendes Thema wieder, das auf euch wartet. Nächste Woche machen wir eine kleine Top-5-Folge mal wieder. Das sind immer unsere liebsten Leckerchen für euch. Und zwar befassen wir uns mit unseren Lieblingsbüchern und Filmen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber es soll tatsächlich um Filme und Bücher gehen, die unser Leben krass bereichert haben, die uns vielleicht so einen richtigen Gedankenkick gegeben haben. Und ja, hört mal selber rein, was das so sein wird. Natürlich mit viel Humor und Tiefe, wie ihr uns immer kennt, na klar.